in der letzten Woche, oh, meine Bibel fällt echt auseinander, also nicht diese, sondern letzte Woche, da hat mich echt ein Psalm sehr angesprochen. Und zwar witzigerweise ein Psalm eigentlich, der über den ich immer, so wenn der halt alle, was weiß ich, Jahre oder noch länger, wieder so, also ich lese immer so durch die Bibel, mal mehr, mal weniger. Und wenn der halt so kommt, dann lese ich eigentlich immer recht schnell über ihn hinweg, weil er in jedem Vers ist die Hälfte eigentlich schon klar, die gesagt wird. Und die wiederholt sich jedes Mal. Und nach so 2, 3 Versen hat man sich da schnell, oder habe ich mich immer schnell dran gewöhnt. Und dann lese ich halt auch den Rest irgendwie sehr unaufmerksam weiter, weil ich nach dem Motto, naja, ich weiß ja, was kommt. Und wie gesagt, aber letzte Woche hatte der mich besonders angesprochen. Und zwar ist das der Psalm 136. Eben weil ich mir Gedanken gemacht hatte oder dachte, das steht ja nicht umsonst da, jedes Mal im B-Teil des Verses, denn seine Gnade währt ewig. Das ist ja nicht einfach nur, das ist sicherlich ein Stilmittel, es ist sicherlich ein Refrain. Damals, also man vermutet, oder es wird auch heute, glaube ich, teilweise noch so gemacht, dass praktisch einer immer den A-Teil des jeweiligen Verses liest und dann die Gemeinde antwortet, das nennt man antiphonisch, habe ich gelesen, antwortet dann eben, denn seine Gnade währt ewig. Und ich habe gedacht, ja, wie gesagt, das ist mehr als nur ein Stilmittel, es ist auch mehr als ein Refrain. Hier will jemand unbedingt immer wieder sagen, dass Gottes Gnade ewig währt, egal in welcher Situation. Und als ich daraufhin den Psalm mir genauer durchlas, hat er mich sehr angesprochen. Wir wissen nicht genau, wer den Psalm geschrieben hat. Wir wissen aber, dass er auf jeden Fall bei der Einweihung des Tempels von Salomo gesungen wurde. Und außerdem auch einmal mitten im Krieg, und zwar damals als König Josaphat sich einer großen oder mehreren großen Armeen von Feinden gegenüber oder konfrontiert sah und er eigentlich völlig überwältigt war und nur noch wusste, ich muss zu Gott schreien, Herr, hilf uns. Und er schrie zu Gott und Gott sagt zu ihm, tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn. Für einen Kriegsherrn eine nicht sehr aktive Vorstellung eigentlich. Den Soldaten, oder die wird das wahrscheinlich auch nicht sehr befriedigt haben, was die damals aber gemacht hatten. Viele von euch kennen die Geschichte sicher auch. Die zogen am nächsten Tag los, und zwar zogen die Sänger und das ganze Orchester, die zogen vorweg und die sangen eben diesen Psalm. Und die Feinde waren darüber so verwirrt, dass sie sich gegenseitig bekämpft haben. Und Josaphat und sein Volk sahen die Rettung des Herrn, wie Gott für sie stritt, wie er für sie gekämpft hat. Ja, beginnen wir mal. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewig. Preisen oder loben, rühmen ist eigentlich, dass wir anerkennen, dass Gott Gott ist, dass wir ihn als den anerkennen, der er ist. Wenn wir uns vor Augen halten, wer Gott ist, dann gibt uns das Zuversicht, wie wir als Claudia betete, habe ich gedacht, ja, das hat mir Zuversicht gegeben, ihr Gebet. Und die Armee von Josaphat, die bekam auch Zuversicht, nicht in sich selbst, sondern in Gott. Preist den Herrn, denn er ist gut. Das werden wir auch noch in den nächsten Versen sehen, wie seine Güte, wie seine Gnade offenbar wird in Dingen. Denn seine Gnade währt ewig. Das ist, wie gesagt, dieser B-Teil, der immer wiederkehrt. Seine Gnade bleibt für immer. Sie war immer da und sie wird auch immer da sein. Jesaja sagt, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Gott gefällt es, gnädig zu sein. Es ist ihm eine Freude. Es macht ihm keine Mühe, gnädig zu sein, und er wird auch nicht müde, gnädig zu sein. Seine Güte ist wie eine Quelle. Sie trocknet niemals aus, sie sprudelt immer vor sich hin. Gottes Gnadenerweise gab es schon am Anfang, schon vor dem Anfang, weil sie ist ja ewig. Und es wird sie auch noch nach dem Ende geben. Seine Gnade geht von Generation zu Generation. Sie ist nicht der Zeit unterworfen. Sie bindet sich auch nicht an Zeit. Es gibt da kein Verfallsdatum. Gnade nur haltbar bis 18.07.2009. Keine Ahnung. Nein, seine Gnade währt ewig. Sie war da für Abel, sie war da für Noah, sie war da für Abraham, für Jakob, sie war da für David, für Jeremia, für Petrus, sie war da für Paulus. Seine Briefe sind voll von der Gnade Gottes. Sie war da und ist da für dich und für mich. Die Flut konnte Gottes Gnade nicht ertränken. Der Rauch am Sinai damals bei der Gesetzgebung konnte Gottes Gnade nicht ersticken. Die Gefangenschaft in Babylon hat Gottes Gnade nicht beendet. Das war nicht der Schlussstrich. Und auch das Ende der Welt wird nicht das Ende von Gottes Gnade sein. Preist den Gott der Götter. Wenn die Heiden sich schon so viel Mühe geben und so viel Aufwand machen, um ihre Götter anzubeten, wie viel mehr sollte es uns am Herzen liegen, unserem Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt, und seine Ehre zu suchen. Jesaja sagt, oder vielmehr eigentlich sagt es Gott in Jesaja: Gibt es einen Gott außer mir? Und er antwortet selber darauf: Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Einen gerechten und rettenden Gott außer mir gibt es nicht. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Denn seine Gnade währt ewig. Preist den Herrn der Herren. Es gibt viele Herren, aber er ist der Herr der Herren, denn seine Gnade währt ewig. Den, der große Wunder tut, er allein. Von einigen Wundern werden wir gleich noch in den nächsten Versen lesen. Und ich finde fast, das ist so wie so ein Scheinwerfer, der aus der Ewigkeit hinunterstrahlt. Ich habe mir das so vorgestellt, die heißen, glaube ich, Verfolger, diese Spott-Scheinwerfer auf der Bühne, wenn da so eine Figur oder ein Mensch nur auftritt. Ja, es heißt aber auch Verfolger. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Als würde Gott hier so hinunterscheinen und sagen in den nächsten Versen: In meinen Wundern, im Wunder der Schöpfung, im Wunder der Errettung und im Wunder meiner Fürsorge für euch könnt ihr meine Gnade erleben oder erkennen. Er allein, kein anderer gibt ihm Anstoß dazu, keiner hilft ihm, er allein tut es, denn seine Gnade währt ewig. Den, der die Himmel gemacht hat mit Einsicht. Ein Blick an den Himmel, ein Blick ins Universum zeigt uns Gottes Weisheit. Wenn man allein bedenkt, dieses einzigartige Zusammenspiel der ganzen himmlischen Kräfte. Und dann habe ich überlegt und dachte, oh, jetzt müsste ich eigentlich irgendwie so eine super Sache mal bringen über die ganzen wissenschaftlichen Geschichten. Und dann habe ich aber im Psalm 19 gelesen, das fand ich so schön. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Oh, dieser Mann ist so poetisch, ich finde das total stark. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis ans Ende der Welt ihre Sprache. Gottes Schöpfung spricht unhörbar und doch so laut. und deutlich, denn seine Gnade währt ewig. Den, der die Erde ausgebreitet hat über den Wassern, Vers 6. Den, der große Lichter gemacht hat, die Sonne zur Herrschaft am Tage, den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht. Jetzt erzähle ich euch doch noch was Wissenschaftliches, aber so ein bisschen aus Kindersicht. Als Kind habe ich ein Buch gehabt, das war ein ganz altes Buch. Das, irgendwann hat mein Vogel, ich hatte einen Vogel, mein Wellensittich, der hatte das Buch angenagt und echt ziemlichen Schaden angerichtet. Und weil ich dieses Buch so geliebt habe, habe ich das irgendwann jetzt vor ein paar Jahren im Internet gesucht, ob es das wohl noch gibt, weil ich hatte das dann irgendwie weggeschmissen. Und das gab es tatsächlich noch und das habe ich mir wieder gekauft, weil das irgendwie, ja, es war so ein spezielles Buch für mich. Und zwar hieß das Die seltsamen Geschichten des Dr. Ulebuhle. Das war in Sütterlin-Schrift, also noch dieser alten Schrift, und ich war total stolz, dass ich das lesen konnte. aber das Entscheidende war, halt, was das Buch vermittelt hat, auf ganz schöne, so auf märchenhafte, geschichtenhafte Weise. Und zwar geht es da um einen Doktor, eben Dr. Ulebuhle, der lebt in einem Dorf und alle empfanden ihn eigentlich als ziemlich eigenartig, besonders die Kinder. Es ist so schön beschrieben, in der damaligen Sprache hieß es so, er war kauzig und schrullig. Das passt so richtig, finde ich. Jedenfalls also für unsere Sprache, er war sehr sonderbar und eigenartig. Und natürlich haben Kinder vor sowas immer eher Angst. Aber der hat die dann eines Tages mal eingeladen, die Kinder schauen, und hat gesagt, kommt mal, ich erzähle euch eine Geschichte. Und dann hat er ihnen eine Geschichte erzählt, und zwar über die wunderbaren Dinge der Natur. Und die Kinder fanden das so toll, dass sie immer wieder gekommen sind und immer wieder sich bei ihm einfanden und seine Geschichten über die wunderbaren Dinge der Natur gehört haben. Und da gab es dann, also man wurde da wirklich auf ganz spannende und unterhaltsame Weise aufgeklärt über zum Beispiel, auch schick, kein Stress, Christine. Ich trinke derweil mal kurz was. Also da wurde man zum Beispiel über den Kreislauf des Wassers aufgeklärt, die Reise eines Wassertropfens, oder über die Stürme. Und das war so richtig personifiziert. Das waren Gebrüder Sturm und die hatten alle natürlich ihren Namen und wie die dann so über, also das hat mich unheimlich fasziniert, dieses Buch, wie ihr seht, über den menschlichen Körper, über Gesteine, der Diamant und seine Brüder war da die Überschrift. Und auch über das Universum, zum Beispiel die Sonne. Und die Geschichte dazu war, als die Sonne feierte. Ich habe so gedacht, eigentlich glaube ich, würden wir heute eher sagen, als die Sonne streikte. Denn letztlich läuft es darauf hinaus. Und zwar ergab sich das so, dass die Menschen eigentlich beschlossen hatten, sie wollten nichts mehr tun. Und haben alle ihre Arbeit niedergelegt und wollten nur noch sich's gut gehen lassen. Und das fand die Sonne ziemlich empörend und hat daraufhin gesagt, gut, dann mache ich das auch. Und das hatte sehr weitreiche Folgen. Es war nämlich nicht nur tagsüber stockdunkel, es war auch nachts stockdunkel, weil der Mond ja nicht die Sonne reflektiert hat. Es wurde kalt und kälter. Die Menschen haben dann versucht, mit allerhand Methoden dagegen anzugehen, sei es nun Feuer zu machen, aber irgendwann waren ihre Reserven erschöpft, sei es durch Windenergie Strom zu erzeugen, aber da die Sonne die Luftmassen nicht erwärmte, gab es keinen Wind. Die Wasserfälle, da floss kein Wasser mehr, es gab keinen Tropfen mehr, denn die Sonne schmolz nicht mehr das Eis auf den Bergen und sie verdunstete auch kein Wasser aus den Flüssen und aus den Meeren und deshalb gab es keine Wolken und auch demzufolge keinen Regen mehr. Die Meere vereisten, die Tiere starben, die Vegetation erstarb und die Menschen starben. Da endlich wurden dann die Menschen wieder vernünftig und die Sonne hatte auch ein Einsehen und alles wurde wieder gut. Aber was sagt das uns? Jeder Sonnenstrahl sagt uns eigentlich, denn seine Gnade währet ewig. Preist den Herrn, das war ja das eigentlich der Lobpreis für Gottes Schöpfung. Preist den Herrn in Vers 9. preist den, nee, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, jedenfalls den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht, ach ja, die er gemacht hat, die großen Lichter, und den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht. Die Sterne schienen schon damals auf Abraham hinab und waren ihm Verheißung, und auch für uns sind sie Zeichen und Versprechen der ewigen Gnade. Und jetzt nach der Schöpfung eigentlich die Gnade der Errettung. Den, der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, der Israel herausführte aus ihrer Mitte mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm. Gottes gnädige Errettung Israel wird aus Ägypten herausgeführt. Sie kamen zu Gottes festgesetzten Zeitpunkt frei. Er sorgte für ihre Befreiung. Gottes starke Hand und sein ausgestreckter Arm führte sie aus Ägypten. Diese Formulierung, Gottes starke Hand, sein ausgestreckter Arm, das kann man ganz oft in der Bibel lesen, immer in Bezug auf die Befreiung von Israel. Ganz oft in den Mosebüchern und auch an anderen Stellen, wenn dieses Ereignis zitiert wird, dann heißt es Gottes starke Hand und sein ausgestreckter Arm. Für mich hat das so gesprochen, das ist ein Gott, der handelt, der legt nicht seine Hände in den Schoß, wie, ja, er bezeichnete sich zwar nicht als Gott, aber ich habe Buddha so vor mir gesehen, dachte, nein, unser Gott handelt. Es ist auch kein Gott mit, ich glaube, 8 Armen oder so, der zwar eine Menge Arme hat, aber dennoch nichts tut. Für die Israeliten bedeutete der ausgestreckte Arm Gottes das Gericht Gottes am Pharao. Für uns ist der ausgestreckte Arm Jesus' Arm ans Kreuz genagelt, denn das war nötig, damit wir erlöst werden konnten. Denn seine Gnade währt ewig. Den, der das Schilfmeer in 2 Teile zerteilte und Israel mitten hindurch führte und den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer abschüttelte, den, der sein Volk durch die Wüste führte. Er machte einen Weg, wo kein Weg war. Er machte einen Weg, wo es keinen Ausweg gab. Er machte einen Weg, wo man nicht gehen konnte. Da bahnte er einen Weg. Gnade bahnte einen Weg. Und Gott in seiner Gnade, also die Gnade führte sie hinab in die Tiefe des Meeres, bis auf den Boden des Meeres. Sie führte sie aber auch wieder hinauf. Gnade reicht bis ganz nach unten in die Tiefe. Gnade hat kein Ende. Gnade kennt auch kein Hindernis und Gnade lässt sich nicht abhalten. Psalm 117, Gott in seiner Gnade umgibt uns, mächtig über uns ist seine Gnade, denn seine Gnade währt ewig. Und der Pharao und sein Heer ins Schilfmeer Heer ins Schilfmeer abschüttelte. Er sorgte dafür, dass der Folger seinem Geliebten, seinem Augapfel, nichts antun konnte. In seiner Gnade bewahrte er Israel. Wisst ihr, was uns verfolgt? Psalm 23, die hebräische Übersetzung muss man dazu kennen, dann passt es oder dann kann man es beantworten. Was wird uns verfolgen alle Tage unseres Lebens? Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, sagt der Psalmist. In Hebräisch steht da im Grunde wörtlich, oder was in den hebräischen Worten ausgesagt wird, ist: Güte und Barmherzigkeit haben mich gejagt und verfolgt und werden mir mein Leben lang auf den Fersen sein. Wer möchte davon nicht verfolgt sein? Den, der große Könige schlug und mächtige Könige tötete, Sion, den König der Amoriter, und Og, den König von Baschan, und ihr Land zum Erbe gab, zum Erbe Israel, seinem Knecht. Ja, dazu eigentlich nur, seine Gnade währt ewig, denn er ließ nicht zu, dass große Könige sei es die damaligen Könige als auch Könige in nicht so langer Vergangenheit, sein Volk auslöschten. Seine Gnade war über ihnen und er gab ihnen ihr Land zum Erbe, damals und auch heute. Vers 23. Der unser gedacht in unserer Niedrigkeit, er in seiner Größe gedachte unserer in unserer Niedrigkeit. Gedenken, das ist ja, wenn man sich an jemanden erinnert, wenn man eben nicht vergisst. Er denkt an uns und hat uns vor Augen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an jemanden denkt. Normalerweise, wenn man halt, mir geht es so, wenn ich an irgendeine bestimmte Person denke, natürlich positiv muss es sein, dann wird einem doch die Person so richtig direkt vor Augen gemalt quasi und man denkt an ihre guten Seiten und ich denke dann, ach Mensch, eigentlich würde ich der doch gern mal einen Blumenstrauß schenken. Oder eigentlich, also man, so automatisch ergibt sich schon, dass man was Nettes machen möchte. Ja, und wenn uns das schon so geht, wir, die wir so weit entfernt sind von Gottes Güte und Gnade, wie viel mehr ihm. Gott gedachte an Noah, Gott gedachte an Abraham, das steht genau so in der Bibel. Gott gedachte an Rahel und Gott gedachte an Hannah. Der Psalmist fragte, wer ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Er gedachte unser. Das heißt nicht, ach, die hatte ich ja ganz vergessen. Ja, aber jetzt sind sie mir wieder eingefallen. Nein, selbst da, wo wir im Dunkeln tappen, wo wir meinen, er hat uns vergessen, da gedachte er unser in unserer Niedrigkeit, in unserem gefallenen Zustand, als wir getrennt von ihm waren, verstrickt in unsere Sünde, da gedachte er unser und Vers 24 und entriss uns unseren Bedrängern, der Sünde, die uns bedrängte, durch den Tod seines Sohnes Jesus Christus, dadurch, dass sein Sohn Blut vergoss für uns. In Jesaja nochmal lesen wir, Zion sagt, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Und die Antwort darauf, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling? Und später sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Denn seine Gnade währt ewig. Der Nahrung gibt allem Fleisch. Auch das ist ein Zeichen seiner Gnade. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige mit Wohlgefallen. Vers 26. Preist den Gott der Himmel für all das und für noch viel mehr. Preist den Gott der Himmel, denn seine Gnade währt ewig. Da war ein Mann, der sagte von sich, dass er viel Elend gesehen habe und dass er sich eigentlich fühlte, als säße er im Finsteren oder er fand wirklich, er saß im Finsteren. Er meinte, dass Gott ihn verlassen habe und er fühlte sich wie eingemauert, alles dicht, kein Ausweg. Er sah keinen Weg für sich. Er hatte Angst vor Gott. Alle verspotteten ihn. Obwohl Gott ihn doch gerufen hatte, dass er Sprachrohr für sie sein sollte, dass er zu ihnen für Gottes Worte sprechen sollte. Aber keiner nahm ihn ernst. Er empfand, dass Gott ihn mit bitteren Kräutern speiste. Und er hatte das Gefühl, dass seine Nahrung jeden Tag wie Kiesel im Mund waren, wie Steine. Er biss förmlich auf Granit. Gott schien ihn verlassen zu haben, alle Umstände sprachen dafür. Er hatte vergessen, was Glück ist, sagte er, und er hatte alle Hoffnung verloren. Das alles und noch mehr, sagte er, und er dachte nur noch daran, dachte an sein Elend, und es war ihm wie Wermut und wie Gift. Und nur daran konnte er denken. Er sagte, wörtlich, und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Meine Seele kreist nur noch darum. Und da, bevor jetzt das gute Ende kommt, habe ich vielmehr was total Interessantes ein. Da wollte ich einen ganz kleinen Abschnitt aus diesem Buch vorlesen, weil gerade diese Sache des Denkens oder sagen wir so, was lassen wir zu uns sprechen? Was ist unser inneres Selbstgespräch oder unser inneres Gespräch, wie das auch manchmal genannt wird? Das fand ich vor ein paar Wochen, hatte ich das irgendwie nochmal gelesen und das fand ich unheimlich interessant. Wollt euch das gerne weitergeben. Wir sahen bereits, dass der Kern der Behandlung nach Meinung des Psalmisten darin besteht, dass wir uns selbst ins Auge sehen. Und zwar geht es um diesen Psalm, was betrübst du dich, meine Seele? Mit anderen Worten, wir müssen zu uns selbst reden, anstatt unser Selbst zu uns reden lassen. Wir müssen selbst an uns arbeiten, wir müssen uns selbst ansprechen, wie der Psalmist sich und seine Seele ansprach und die Frage stellte, was bist du so unruhig in mir? Du hast kein Recht, so zu sein. Warum bist du niedergeschlagen und entmutigt? Er sieht sich selbst ins Auge und spricht zu sich selbst. Er wägt Gründe und Gegengründe in sich selbst und bringt sich auf den Glaubensgrund zurück. Er ermahnt sich, an Gott zu glauben und dann ist er in der Verfassung, zu Gott zu beten. Ich fand also besonders diesen einen Satz, wir müssen zu uns selbst reden, statt unser Selbst zu uns reden lassen. Das finde ich einen ziemlichen Schlüssel. Und wenn ihr den mit nach Hause nehmen könnt, ist bestimmt auch gut. Und genau das hat eigentlich auch dieser Mann, von dem ich gerade erzählt habe, getan. Plötzlich ist es, als steht er auf. Da lässt er nicht mehr seine Gedanken, seine Schwermut zu sich reden, sondern er spricht mit seiner Seele und sagt, dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist neu jeden Morgen. Jetzt wisst ihr auch, wer es ist. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist seine Treue, sagte Jeremia. Und deshalb konnte er den Gott des Himmels preisen, denn seine Gnade währt ewig. Amen. Herr, danke für all die vielen Beispiele in deinem Wort und du selber, der zu uns spricht und uns immer wieder deine Gnade vor Augen malt. Es ist so gut zu sehen, wie gnädig du bist, dass wir, ja, wir brauchen nur unsere Augen aufzumachen und in der Natur erkennen wir deine Gnade. Als deine Kinder können wir uns erinnern und daran denken, wie du uns errettet hast, dass du uns errettet hast und dass deine Gnade jeden Tag da ist, dass sie immer gilt, dass sie kein Ende hat. Ich danke dir, dass deine Gnade ewig währt. Und dass auch in schwierigen Zeiten, ja, Herr, wollen wir es so machen wie Jeremia, wie David, dass wir nicht unser Selbst zu uns sprechen lassen, sondern dass wir zu unserem Ich sprechen und es in die richtige, auf den richtigen Weg führen. Weil deine Gnade immer währt. Sie war für alle Generationen da und sie wird bis ans Ende der Welt da sein und darüber hinaus. Danke für diese Zusage. Danke, dass sie für jeden von uns gilt, dass es keine Ausnahmen gibt, dass der eine nicht mehr Gnade bekommt als der andere, sondern dass du gerecht austeilst an alle, an uns alle und dass du auch in deiner Fürsorge, dafür möchte ich dir auch danken, wie du für uns sorgst, in so vielen kleinen und auch großen Dingen, dass du uns deine Gnade zeigst. Herr, öffne uns ganz neu die Augen für die Wunder deiner Gnade und lass uns erkennen, dass sie jeden Morgen ganz neu da ist, deine Treue und deine Güte immer wieder ganz frisch und ja, immer wieder für uns da. Ich danke dir von Herzen. Segne uns bitte und ja, segne den Tag für uns. Amen.